Seid gegrüßt, liebe Freundinnen und Freunde. Die Russland-Watch hat sich versammelt am 14. April 2024. Heute sind wir ein Trio mit Thomas Lörs, Dimitri Nabokov und mit mir, Stefan Schark. Lass mich mit einer Frage beginnen. Und die wäre, ob ihr schon einmal den Namen Onoda Hiro gehört habt.
Die Klingt Geschichte, auf jeden Fall japanisch.
Die Geschichte von Onoda Hiro. Onoda Hiro war japanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg.
Oh, warte, den kenne ich.
Und für ihn endete dieser Zweite Weltkrieg im März 1974. Denn er hatte auf den Philippinen gekämpft, auf einer Insel der Philippinen, als der Kaiser 1945 kapitulierte und wollte das nicht glauben. In der Mischung aus japanischer Propaganda und Verzweiflung verschanzte er sich auf dieser Insel im philippinischen Dschungel und führte dort bis 1974 weiter den Zweiten Weltkrieg Japans, bis man ihn dann dort ausfindig gemacht hat, einen ehemaligen Vorsitzenden der japanischen Armee extra vor Ort noch mit ihm ins Gespräch gebracht hatte, sodass er wirklich dann eingesehen hatte, ja, Japan habe kapituliert, das wäre die Wahrheit. Und auch für ihn endete dann in diesem März 1974 der Zweite Weltkrieg. Warum ich euch das erzähle hier mit Onoda Hiro, wann ein Weltkrieg beginnt und wann er endet, ist relativ. Hättet ihr Menschen 1939, 41 in den USA gefragt, was denn da in Europa vorgehe, sind halt sehr intensive regionale Konflikte gerade im Gang. Aber von einem Weltkrieg hat man noch nicht gesprochen. Das heißt, wir können nicht sagen, dass heute oder morgen irgendjemand uns darüber informiert, dass offiziell nun von der UNO anerkannt der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist. Vielleicht befinden wir uns schon in diesem Dritten Weltkrieg und Generationen nach uns werden dann sagen, ja, wisst ihr noch, 24. Februar 2022, da begann alles. Und nun im April 2024 haben wir das nächste Szenario. Der Iran, unser enger Busenfreund von Wladimir Putin, sah sich genötigt, einen Großangriff auf Israel zu starten. Onu, Herr Nabokov, sind wir im Dritten Weltkrieg?
Nein, der Dritte Weltkrieg ist ausgefallen. Aber ist ein sehr interessanter Punkt, weil konnte man nicht wissen. Gestern Abend, als es losging, als die ersten Meldungen eintrudelten, Social Media schnell war, öffentliche, rechtliche Fernsehen hinterher hinkte oder völlig verschlafen hat, das alles. Also wenn der Dritte Weltkrieg gestern ausgebrochen wäre, beziehungsweise endgültig zum Weltkrieg mutiert wäre, hätte es ein normaler Fernsehzuschauer erst einen Tag später erfahren. So. Aber es ist ja schon interessant, wie wir diesen Angriff gestern einordnen, weil er ist ja irgendwas zwischen Design to Intercept. Ja, also diese Meinung gab es ja auch, dass Iran sozusagen eine Show abgezogen hat, drücke ich es mal so aus. Und zwischen einem echten Angriff, ja, weil wir sind definitiv seit gestern, auch wenn es nur eine einmalige Sache war, trotzdem politisch woanders. Weil politisch-militärisch muss man dann nochmal trennen. Ne? Wenn Iran die Antwort von Israel, die lässt ja noch auf sich warten, die kommt ja noch. Ja, das heißt, der gestrige Angriff, der ist noch nicht vorbei. Der ist erst vorbei, wenn sich die Antwort von Israel und dann wiederum die Antwort von Iran auf die Antwort von Israel und so weiter, wenn das alles irgendwann zu einem Ende gekommen ist. Und das können wir noch nicht wissen. Ja, das ist eine ganz, ganz seltsame Situation. Wir wissen noch nicht, wie wir diesen einen Angriff bewerten sollen. Wir wissen nur, es war halt nicht eine vollumfängliche, ja, Invasion kann es ja eh nicht geben, weil die nicht benachbart sind, aber ein großer regionaler Krieg, der zu einem Weltkrieg auch sich ausweiten kann oder indem er die beiden Fronten Ukraine, Israel verbindet und zu einem Weltkrieg wird, ja. Zu was wir das später in den Geschichtsbüchern erklären werden, wissen wir jetzt noch nicht.
Da wir mitten in der Geschichte sind. Aber du siehst es nicht so, dass wir uns schon in diesem Weltkrieg eigentlich befinden könnten.
Nein, heute noch nicht. Morgen Warum vielleicht.
Nicht? Also Warum? Es kommt. Warum nicht heute?
Weil Israel noch nicht geantwortet hat. Solange, also die Antworten jetzt, ja, Israel auf Iran, Iran wiederum auf die israelische Antworten, die können sich dann zu einem echten Krieg steigern, der halt Wochen, Monate, Jahre geht, so wie der russisch-ukrainische Krieg jetzt. Ja. Solange das nicht feststeht, wissen wir noch nicht, ob es einfach nur eine einmalige Vergeltungsaktion, ob das so in die Geschichtsbücher eingehen wird oder es ist eine einmalige Aktion auf jeden Fall. Ja. Und das ist dann eher politisch. Dann ist Iran, Israel, die ganze Region politisch in einer anderen Lage nach diesem Schlag. Aber militärisch sind wir dann nicht im Krieg. Wir sind dann gleich in einem anderen kalten, hybriden Krieg zwischen Israel und Iran in einem neuen Stadium, auf einer höheren Ebene oder sowas. Aber auf jeden Fall nicht in dem Krieg, der zu erwarten wäre, wenn Israel und die USA Iran bombardieren, wirklich mit Flächenbombardements und allem, die versuchen, die atomaren Fähigkeiten auszuschalten, die Rüstungsindustrie auszuschalten. Wenn Iran versucht, Israel von der Landkarte zu löschen, das ist es ja noch nicht. Das könnte sich dazu entwickeln, aber noch ist es das ja nicht. Und solange das nicht ein vollumfänglicher israelisch-iranischer Krieg ist, ist der russisch-ukrainische Krieg oder die Achse des Guten gegen die Achse des Bösen, wie auch immer man es nennen möchte, auch noch kein Weltkrieg.
Wie schätzt du die Stimmung in der iranischen Regime-Elite jetzt ein?
Oh. Okay, schätzen, also das ist dann ganz viel schätzen, ja, und ganz wenig Ahnung. Tja. Weiß ich nicht. Also fragst du mit dem Hintergrund, ob sie das für erfolgreich betrachten, ihren Angriff, weil militärisch war es ja nicht. Ne? Man hatte das Gefühl, sie wähnen sich in einer Art Zwangslage, irgendwie auf diese Tötung von den zwei Generälen in Syrien von ein paar Tagen reagieren zu müssen, aber noch nicht einen großen Krieg vom Zaun zu brechen. Weil sie hätten es schon gekonnt. Ne? Nach der Äußerung vom Ayatollah, dass wir offiziell im Krieg jetzt sind, da habe ich was anderes erwartet. Ich dachte, das geht jetzt los. Ja, das ist jetzt der Ausbruch des großen Krieges, auf den man seit 20, 30 Jahren wartet. Und heute Morgen wache ich auf und anscheinend ist das verschoben oder ausgefallen. Ja, aber zu deiner Frage, ja, die Elite, puh, gute Frage. Weiß ich gar nicht. Wieso hast du da eine Meinung zu?
Ich frage mich das auch, weil genau wie du sagst, der Iran war in seiner eigenen Logik der Gewalt von Israel herausgefordert worden, nach der Tötung der beiden Generäle in Syrien. Und jetzt frage ich mich, ob die Mullahs da mit Schweißperlen auf der Stirn und Schnappatmung sitzen, denn sie haben eindeutig stärker, weitaus stärker reagiert, als sie vielleicht einmal gemusst hätten, um so eine Gesichtswahrung hinzubekommen, ja, um sagen zu können, guckt hier, ne, wir üben Vergeltung. Es war eindeutig mehr, aber nicht viel mehr als notwendig. vor allem auch, wie du ja sagtest, bislang nicht mit einer Sturmrhetorik des Ganzen.
Ja, das ist irgendwas zwischen wir veranstalten einfach nur eine Show, um medial etwas präsentieren zu können, um das Gesicht zu wahren, ja, und dem, was sie hätten liefern müssen, nachdem sie... Oh, Entschuldigung, hatte mein Hund?
Andere Podcasts haben Katzen in ihren Shorts. Wir haben einen Hund bei den Russland-Watchern. Einen gefährlichen Hund der Watch.
Wo war ich? Also die sind ja irgendwo zwischen... Wir veranstalten eine Show, die einfach ein Teil der Politik ist, ja, um zu reagieren, um zu zeigen, dass wir reagiert haben, können wir ja dann zu Hause ganz anders verkaufen auch. Und dem, was sie hätten liefern müssen, nachdem sie gesagt haben, wir sind im Kriegszustand. Dafür war es ja echt zu wenig. Ja.
Und jetzt sag mir mal, wie ist die Stimmung jetzt im Kreml?
Ja, wahrscheinlich enttäuscht, ne? Die haben sich, denke ich mal, mehr erhofft. Die, nach allen Äußerungen von Putin hofft er ja, dass an allen Ecken und Enden aus seiner Sicht des amerikanischen Imperiums das Bröckeln anfängt. Ja, Korea, Venezuela, Guyana, ja, Israel, Gaza, Israel, Hezbollah, Iran. Er möchte ja den Hegemon aus seiner Sicht an die Belastungsgrenze bringen, indem er ihn an allen möglichen Fronten zum Schwitzen bringt. Ne?
Nichtsdestotrotz vermute ich, unterstelle ich, eine weitaus gelöstere, lockerere und erfreutere Stimmung als irgendwo anders. Denn genau wie du sagst, ja, alles, was Potenzial hat, das Vertrauen in die Sicherheitsgarantien der USA zu untergraben, ist herzlich willkommen. Denn darum geht es 2024 in Richtung auf Putins Wunschkandidaten Donald Trump. Alles, was die USA bzw. jetzt dann auch die Biden-Administration unterminiert, ist wunderbar gerne gesehen, Dimitri.
Genau, da sind ja gleich zwei Punkte noch dazu. Ne? Einmal haben die USA eben stärker demonstriert oder, kann man so sagen, stärker demonstriert. Und die Position von Trump wird schwieriger in den USA. Ne? Wenn Trump wirklich der große Trumpf ist von Putin, wenn er auf die Wahl in den USA setzt, seine Hoffnung setzt, und wenn dieser Schlag gestern Trump beschädigt hat, vielleicht sind sie auch gar nicht zufrieden.
Was das Vertrauen in die USA angeht, haben wir noch einmal Japan jetzt hier bei der Watch. Nämlich Premierminister Fumio Kishida hat vor dem US-Kongress gesprochen und das war am Donnerstag, wenn ich mich richtig erinnere. Und dort, ich zitiere ihn, wirft er den USA vor, Self-Doubt at a time of a historical turning point zu haben. Er hielt seine Rede in fließendem Englisch. Selbstzweifel an einem axiomatischen Punkt der Zeitenwende. Borrell, einen Tag später, unterstrich das nochmal mit der Aussage, also hier in Hinsicht auf Trumps Äußerung, wer nicht bezahlt in der NATO, wird nicht geschützt, sagte Borrell, die NATO existiert oder sie existiert nicht. Also, Wendepunkte. Haben wir noch Vertrauen in die USA, die gerade seit erbärmlich, kläglich langer Zeit es nicht hinbekommen, die Ukraine-Hilfen abzusegnen?
Ja, nicht hinbekommt oder nicht hinbekommen möchte, ne? Kann man ja nicht wissen.
Welche Theorien ziehst du?
Was meinst du genau?
Ja, warum? Warum dieses Jammer? Warum dieses erbärmliche, klägliche Spiel?
Na gut, es kann schon mehrere Gründe geben als nur, wir sind überfordert, also die USA wären überfordert, erkennen die historische Situation nicht, den Ernst der Lage, ne, sagt man ja. Das, was jetzt was war das, der japanische Premier, ne, gesagt hat oder angedeutet hat, dass die USA, im Grunde sagt man ja, er erkennt nicht, dass wir uns im Jahr 38, 39 befinden, auf den Stufen, Vorstufen des Dritten Weltkriegs. Und hier muss man jetzt reagieren. Ihr seid die Führungsmacht der freien Welt und ihr werdet eurer Verantwortung nicht gerecht. Das ist es ja, was man sagt, ne? Aber in diesem, das, was wir seit Februar 22 sehen, in diesem Kräftegleichgewicht oder Neuordnung der Kräftegleichgewicht oder diese Frontbildung vielleicht, ja, die Achse um Peking, Moskau, Teheran, ja, Nordkorea, Venezuela dazu und USA, Europa, Ukraine, Israel. Die Fronten bilden sich ja, die Teams finden sich so langsam, aber ein großer Player, China, bezieht noch nicht Position. So. Und solange das nicht geschehen ist, kann im Grunde auch der andere große Player, USA, auch nicht sich komplett festlegen. Ja, also dass die USA da rumeiert, das kann auch wirklich strategische Gründe haben. Es ist nicht nur die eine Erklärung, da Biden versagt, Sullivan und Burns ja, sind unfähig oder Kreml-Marionetten. Es kann auch ganz normale strategische Überlegungen der beiden Admin sein. Noch nicht all in zu gehen, nicht alle Karten auf den Tisch zu legen, weil China auch nicht tut. Ja. Oder anders gesagt, solange Team Diktatoren China noch nicht eingewechselt haben, wenn wir zum Fußballbild gleich kommen, ja, solange ist auch der Superstar auf Seiten der Demokratie nicht im Spiel. Der kommt dann zum Spiel, wenn der andere Player auch aufs Feld ist.
Mit eventuellem Schaden für das Gewicht der USA geopolitisch.
Absolut, absolut. Es kann sein, dass dieser Zeitpunkt bis ins Endliche herausgezögert wird, bis es zu spät ist. Ja, also wir können, der ganze Krieg kann verloren gehen, bevor er losgeht, weil die Position, ja, da kann man argumentieren, ob unsere Position halt schwächer wird, na, je länger man zögert. Ich gehöre auch zu denjenigen. Ich hätte, ja, also jetzt nicht falsch verstehen, ne? Ich will auch kein Mord und Leichenberge, aber ich halte diesen Krieg für unvermeidbar und ich möchte, dass er zu einem Zeitpunkt geführt wird, wo wir im Vorteil sind. Ja, und wenn die Iraner gestern den Krieg gewollt hätten, wäre Israel und den USA bereit gewesen. Und dass es jetzt bis jetzt bei dieser einmaligen Gelegenheit geblieben ist, es könnte sein, dass wir das noch bereuen werden. Dass es besser gewesen wäre, es wäre jetzt zum Krieg mit Iran gekommen.
Halte ich nach wie vor für die falsche Reihenfolge, denn gerade vor dem Hintergrund dessen, was du gesagt hast, mit der besseren Position, aus der heraus man diesen Krieg dann führt, gerade vor dem Hintergrund würde ich doch die Ukraine als Priorität sehen.
Meinst du jetzt diesen Punkt, dass man dann zwei Kriege hätte, dass die Ressourcen sich aufteilen, dass die Patriots noch unwahrscheinlich und noch weniger in die Ukraine gehen, mit dem
Also
Gedanken?
hier, jetzt, ich meine jetzt, mit viel Spekulation in Richtung der USA, in denen ich mich nicht so gut auskenne, scheint es mir, dass Biden sehr hoch gepokert hat, als er die Ukraine-Hilfen an die Israel-Hilfen gekoppelt hat, in der vielleicht auch wirklich wahnwitzigen Hoffnung, Netanyahu und Selenskyj könnten ein Bündnis schließen, was total toll wäre, aber halt sich als vollkommen unrealistisch erwiesen hat. Jetzt die Ukraine hinzuhalten, den Republikanern den schwarzen Peter zuzuschieben, wobei Biden ja selber mit Präsidialerlass Militärhilfe leisten könnte. Die Beispiele sind unendlich aufgezählt worden, was Biden alles veranlassen könnte an direkter Militärhilfe, ohne überhaupt den Kongress damit zu bemühen. Das macht er aber bewusst nicht und spielt das Spiel im Kongress gegen die bösen Republikaner, die sich um Trump geschart haben. So, und das ist genau wie du gesagt hast, das sehe ich auch so, ein grober strategischer Fehler.
Ich verstehe noch nicht, warum der große Krieg mit Iran jetzt zum falschen Zeitpunkt wäre. Also meinst du,
weil er
die Ukraine muss erst enden?
Ja, weil zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, gerade hinsichtlich der EU-Politik, aber natürlich auch in den EU-Nationalstaaten plus Großbritannien, ist abhängig von der demokratischen Unterstützung. Wenn du die nicht mehr hinbekommst, siehe Slowakei, dann klappt es nicht mehr. Und wir sehen jetzt schon in den letzten Monaten, dass dieses wabernde Gaza-Thema viel mehr an Raum einnimmt mittlerweile als die Ukraine, die sich ja in einer immer drastischeren Situation befindet. Wir erleben mittlerweile Krieg wieder so, wenn nicht noch schlimmer, wie vor anderthalb Jahren von Seiten der Ukraine. Sachen, von denen wir dachten, ja okay, hier Flugverteidigung zum Beispiel.
Mach's nicht zu lang, sonst wenn der Bogen zu weit ist, da kann ich dem nicht mehr folgen.
Ach so, also, sorry.
Mit der Unterstützung der Demokraten, meinst du jetzt die US-Demokraten?
Biden setzt gerade darauf, dass die Ukraine das 2024 schon schaffen wird, die Front zu halten. Trump dadurch aber den schwarzen Peter bekommt als Verhinderer dieser Hilfen und es dann auch 2024 aber irgendwie zum Herbst alles gut wird.
Ja, genau. Also die Situation sehe ich genauso wie du. Biden friert die Front erstmal so ein durch militärische Hilfe und weist dann Trump oder den Republikanern sozusagen die Blockadekarte zu. Ja, also positioniert sich vor dem Wahlkampf, als ich unterstütze die Ukraine, die verweigern Unterstützung, bindet das zusammen. Aber warum ist jetzt genau der Zeitpunkt für, wenn sich aufzuweiten auf Iran, falsch? Weil die Demokraten den Fokus auf die Ukraine verlieren, weil diese Ukraine-Hilfe dann, die seit einem halben Jahr ausbleibt, austrocknet, dann für immer verloren wäre? Ist das dein Punkt?
Je länger es dauert, desto mehr Menschen in der Ukraine sterben.
Ja.
Und desto länger wird sich dieser Krieg ziehen.
Ja, okay, ich verstehe den Punkt. Ich schätze das ein bisschen anders ein. Also ich verstehe diese Punkte alle. Für mich ist ein anderer Punkt wichtiger und das ist die US-Gesellschaft, die wirklich gespalten ist, wie selten. Ja, das steht wirklich auch spitz auf Knopf. Die Wahlen, die werden knapp, außer es passiert jetzt noch irgendwas Gravierendes und Trump verliert so richtig oder juristisch vielleicht auch. Für mich ist entscheidend, wenn es jetzt zu einem Krieg käme, die US-Gesellschaft als ihren Krieg wahrnimmt. Also wenn jetzt die USA mit Israel wirklich sehr, sehr lange gegen Iran vorgehen, wirklich ernsthaft, nicht nur ein paar Luftschläge. Ja? Wenn die Amerikaner in eine Stimmung geraten, ich will es nicht Pearl Harbor-Moment nennen, weil das war natürlich viel, viel mehr, aber vielleicht so die Hälfte davon. Ja? Irgendwas Richtung Irak, Afghanistan, nach 9-11. Ja? Das würde mit Hinblick auf die Wahl viel bewegen.
Ja, das ist Wolkenkuckucksheim.
Wieso?
Ja, weil Biden geht gerade so unnachgiebig in Richtung Netanyahu, weil er genau weiß, dass sein demokratisches linkes Elektorat zu nicht geringen Teilen eher pro-palästinensisch ist. Ja, ja. Die Sachen, die du auch aus Deutschland kennst, die sind in den USA weitaus stärker.
Das weiß ich, aber das ist jetzt hier nicht 50% der US-Bevölkerung. Ja, das aber ist bei der demokratischen
du, woher
Partei
willst du irgendwie Pearl Harbor Stimmung nehmen? Also das meine ich ja gerade. Das sind strategische, das ist eine strategische Perspektive, die ist vollkommen weltfremd.
Nee, warte mal, entweder verstehe ich dich nicht oder du verstehst mich nicht. Guck mal, Biden hat durch Gaza 15% seiner Wählerschaft ungefähr verloren oder ist im Begriff, das zu verlieren. So. Wenn die USA in einen Krieg mit Iran geht, einen großen Krieg, dann kriegt er ganz andere Bevölkerungsschichten. Ja? Eine Nation im Krieg verändert sich. Das ist eine andere Nation. Und der führende Präsident, dann hast du ganz andere Rechnung. Da ist es nicht mehr 50-50, alles knapp und so weiter. Das ist ein ganz anderes Amerika dann.
Und dann würdest du davon ausgehen, dass die alle, die von dieser Frage, von dieser Iran-Frage getriggert werden, dass die alle Biden wählen? Warum sollten die alle Biden
ja,
wählen?
Alle habe ich nicht gesagt, aber in der Regel ja, rally around the flag. Ne? Also in der Regel geht es dann um den Präsidenten, der gerade die Nation führt. Der kriegt dann die Sympathien.
Nee. Das stimmt, glaube ich. Aber gut, da ist Einschätzung, wie würde ich sagen, da brauchen wir beide gar nicht drüber zu streiten, wie die US-Reaktion dann sein werden. Wir werden es dieses Jahr noch sehen. Ich halte es für, wie gesagt, strategisch grundlegend falsch, weil du diesen Weg jetzt gar nicht gehen müsstest. Du müsstest dich zuerst um die Ukraine kümmern, um dein Bündnis mit der Ukraine und dann die nächsten Schritte machen in diese Richtung.
Ja, ja. Hier ist mir auch zu viel, wir haben 100 Euro und die Ukraine braucht die ganzen 99 und wir können jetzt nicht auch noch Israel was geben. Wir haben kein Ressourcenproblem. Der Westen, die Ukraine, Israel, der Westen hat kein Ressourcenproblem. Man hat ein Mobilisierungsproblem. Ja? Wenn die USA in einem großen Krieg ist, wenn Ukraine und Israel und Iran zu einem Weltkrieg zusammenwachsen, dann haben wir kein Ressourcenproblem. Dann wird auch die Ukraine mehr kriegen, weil die USA wird dann mehr freigeben.
Nein, Ressourcenproblem haben wir also so und so.
Das ist nicht so.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Nein,
Ressourcenproblem. Das ist nicht so, dass man jetzt 100 Panzer hat und die können entweder in die Ukraine gehen oder nach Israel. Ja, die USA haben tausende Panzer und die gehen weder nach Israel noch in die Ukraine. Und wenn die, oder so machen wir es mal so simpel, ja, damit man es versteht einfach. Und wenn die USA im Krieg sind, wird die Ukraine zugeschissen mit Panzern und auch Israel. Wobei es jetzt nicht um Panzer geht, sondern um ganz andere Waffentechnik, aber nur, damit man es versteht und damit es simpel bleibt, ja? Damit wir jetzt nicht noch 10 Minuten um diesen gleichen Punkt rumeiern.
Ja, vollkommen richtig. Das ist gut zusammengefasst. Und hier nämlich würde ich dann die Sache einen Schritt weitergehen und sagen, dass man sich anscheinend nicht mit Russland beschäftigen möchte. Und das ist dieser strategische Fehler, den ich sehe. Man wollte sich lange Zeit nicht mit Russland beschäftigen, sondern hat appeased, ja. Ihr habt wunderbar über Gerhard Schröder geredet, du und Markus Pölking, wer es noch nicht gehört hat in unserem Feature. Ganz hervorragende Porträtierung dieses lupenreinen Putinisten. Wir haben ganz viel weggeschaut, Hauptsache nicht mit Russland und seinen Realitäten uns beschäftigen zu müssen. Und die werden ja nicht besser. Und den strategischen Fehler, den ich sehe, ist, dass es nicht darum geht, dass ein Atomkrieg zwischen den Weltmächten ausgelöst wird. Darum geht es nicht. Das ist nicht die Bedrohung. Die reale Bedrohung, die wir haben bei dem Wechsel hin in eine neue Weltordnung, ist die Verteilung der Atomwaffen. Und wenn es so weitergeht, wirst du Atomwaffen für alle haben in absehbarer Zeit. Denn ganz legitim denkt Polen darüber nach, ob es nicht sinnvoll wäre, sich Atomwaffen anzuschaffen. Die Ukraine bedauert das so und so, dass sie sich in den 90er Jahren auf die Sache eingelassen hat. Die Türkei wird sicherlich schon lange darüber nachdenken, ob das dann nicht doch vielleicht doch eine gute Idee wäre von so vielen anderen, die mit durchaus legitimen Sicherheitsinteressen ja auch dann versehen sind, dann abgesehen. Und das ist genau die Sache, auf die es dann hinausläuft. Und Russland als, ja, als beste Dreh- und Angelscheibe, wenn diese Zersetzungsprozesse so weitergehen, wie sie jetzt schon langsam immer deutlicher werden und ja, man kann sagen, ja, auch schon Fahrt aufnehmen. Wir haben die Realitäten gesehen, wie Russland auf Katastrophen reagiert. Auf einen Terroranschlag vor 3 Wochen und jetzt auf die Flutkatastrophe in Ordesk und Orenburg. Ja, wir können zwar viele Dinge intern nicht einschätzen, wir können nicht einschätzen, ob Putin nicht vielleicht doch in seiner Gefriertruhe in der Waldai-Villa liegt, aber wir können ganz viele Sachen jetzt auch schon an der Oberfläche einschätzen, Dimitri.
Ich glaube, ich kann das Bild jetzt einmal zusammenfassen, wo sich die Meinungen da bei uns unterscheiden, uns zwei jetzt. Ich sehe die Situation ungefähr so, wie du am Anfang beschrieben hast, ne? Man weiß noch nicht, ob wir das später in den Geschichtsbüchern als Weltkrieg bezeichnen werden. Ja? Und ich vermute, dass es, wenn es jetzt zu einem israelisch-iranischen Krieg kommt, mit Beteiligung der USA natürlich auf Seiten Israels, dass wir dann im Weltkrieg sind. Und dann ist diese Problematik von Russland parken, überhaupt alle Probleme erstmal parken, vorüber. Weil wenn der Weltkrieg da ist, haben wir dieses Rumeiern der USA nicht mehr. Dann ist Russland, hat dann ein großes Problem und Iran auch. Ja. Und China wird sich dann auch positionieren müssen. Und ich vermute eher, die sagen dann, ey, wir haben damit gar nichts zu tun. Wir sind hier schon seit 2 Jahren neutral und hauen einen Friedensplan nach dem anderen raus und wir wissen von gar nichts. Ja. Und deine Position ist mehr, wenn jetzt noch Iran dazukommt, dann wird die USA Ukraine noch mehr fallen lassen. Ja?
So habe ich verstanden. Es wird schwieriger. Es wird schwieriger, als es unnötigerweise ohnehin schon ist.
Ja, ich sehe, also ich vermute eher, dass es eher leichter wird, weil Iran, Russland sind ein Bündnis eingegangen, die helfen sich gegenseitig. Ja, und wenn die USA mit Iran im Krieg sind, kannst du das nicht mehr so trennen. Die können Russland nicht noch mehr parken. Weißt du, da die USA sind 41 in Krieg eingetreten und die konnten nicht sagen, aber nur Hitler, aber Mussolini bitte nicht. Das geht da nicht mehr.
Ja, das ist eine gute Frage für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ihr hier mehr Team Nabokov seid oder euch auf die Seite des Team Shark in dieser Frage schlagen wollt. Fragen wir Herrn Lörs doch mal.
Ja, oder vielleicht Thomas, haben wir da eine ganz dritte Option noch.
Haben wir eine dritte nicht gesehen?
Ich glaube, ich bin da mehr Team Shark.
Okay. Ich nehme es dir nicht übel, alles gut.
Ja, schlimm. Heute können wir ganz einfach eine 2-1 Mehrheit hier hinbringen. Gut, dass wir keine wichtigen Entscheidungen zu treffen haben, sondern uns hier miteinander austauschen wollen. Und mit eurer Erlaubnis würde ich die Überleitung jetzt auch gleich nehmen und über die russischen Realitäten reden. Nämlich über die Flut, die wir jetzt eine Woche lang gesehen haben, an der russisch-kasachischen Grenze. Die Städte Ordesk und Orenburg sind überschwemmt worden. Und die großen beiden ewigen russischen Fragen drängen sich uns wieder auf. Wer ist schuld und was tun? Nun, was tun? Dazu haben wir wieder einiges an Dokumentationsmaterial bekommen und was tun, da haben wir die üblichen russischen Reaktionen gesehen, nämlich Putin hilf in verschiedener temperamentvoller Ausformung, also da waren schon richtige Schreiereien dabei zwischen Einwohnern und staatlichen sogenannten Hilfskräften. Aber letzten Endes steht man vor dieser Katastrophe und fragt sich, ja, was tun? Ich glaube, Thomas hat ein bisschen auch noch dazu gelesen, ein bisschen was mitbekommen.
Doch eher nur ein bisschen am Rande. Also, dass halt alles irgendwie zwei Städte überschwemmt. Die Flugzeuge fliegen drüber mit den Priestern und segnen. Und das soll jetzt helfen. Die
Stimmt,
Menschen sind.
ich habe die Ikonen vergessen, natürlich. Die Ikonen, die fest zu jedem Einsatz des russischen Katastrophenschutzes natürlich gehören. Die demonstrative Hilflosigkeit der orthodoxen Kirche. Ja, das hat man reagiert. Nagetiere sollen den Damm ja angegriffen haben und nach bisher nicht offiziell bestätigten Informationen des FSB sollen diese Nagetiere seitdem auch in Richtung Ukraine geflohen sein. Aber wir werden dieser Spur natürlich auch nachgehen, denn schlicht und ergreifend wusste man seit Januar, dass das passieren würde, denn seit Januar warnen die russischen meteorologischen Dienste davor, dass aufgrund von außergewöhnlich großen Schneemengen im Frühling mit außergewöhnlich großen Wassermengen zu rechnen ist. Aber das Problem ist grundlegend in der russischen Gesellschaft heute, das Problem Ursache und Wirkung korrekt zu erkennen. Denn diese Ursache-Wirkung-Beziehungen sind ja größtenteils ausgeschaltet, also geht das bis in die Mikroebene runter und dieser Damm musste dann halt irgendwann brechen. Letzten Endes ist es sehenden Auges in den Abgrund. Also keine Tragödie, die immer eine Einmischung auch des Schicksals erfordern würde, sondern das, was uns in verschiedenen Formen in Russland erwartet. Eine Abwärtsspirale, in der sich Russland jetzt höchstwahrscheinlich irreparabel befindet. Und ja, passenderweise dazu ist dann in Smolensk, das ist eher weiter oben im Norden, eine Autobahnbrücke zusammengebrochen, als ein Lastwagen auf ihr fuhr. Irgendwelche stärkeren Reaktionen davon zu erwarten, wäre sicherlich sympathisch, aber dann doch eher naiv. Auch das wird man vergessen, auch das wird im Sande verlaufen, denn ja, Putin ist busy, ne? Putin hat andere Sachen zu tun, er war auch nicht vor Ort, er hat seinen Katastrophenschutzminister geschickt und natürlich musste der hiesige Gouverneur auch den Kopf hinhalten, wie es in Notsituationen für diesen Putinismus ja üblich ist. Aber es zeigt uns deutlich vor Augen, welche Zersetzungsprozesse in der russischen Gesellschaft jetzt in Gange sind. Und die haben ja nicht direkt mit dem Krieg zu tun, sondern indirekt darüber, dass Russland das Geld ausgibt. Ja, und ein interessantes Interview mit Mark Galeotti die Woche über gehört, in der er auch noch einmal darauf hinwies, dass in strategischer Hinsicht Russland sehr, sehr, sehr schlecht dasteht. Denn ja, es kann noch sehr, sehr viel Schaden anrichten. Ja, es kann diesen Krieg noch sehr lange führen. Und der gesamte Staat mit seiner Gesellschaft wird aber in diese Abwärtsspirale hineingezogen werden. Und an erster Stelle, klar ist da, auf lange Sicht geht ihnen das Geld aus. Die vielleicht komischste Meldung der Woche war, dass die russische Regierung in Kasachstan angefragt habe, 100.000 Tonnen Benzin als Sicherheitsvorräte für den Fall der Fälle an Russland liefern zu können, weil man sich nach den ganzen Wochen der Drohnenangriffe ukrainischerseits auf die russische auf die russischen Raffinerien dann doch sehr, sehr starke Gedanken macht. Und ja, auch klar, in einem Zustand der anwachsenden Panik auch ist. Ja, die Lage ist für das Kriegsjahr 2024 nicht entscheidend. Ja, also die Rüstungsproduktion läuft 24/7. Das tut sie jetzt wirklich. Andererseits, sie läuft jetzt schon auf Hochtouren und sie wird Russland nicht in alle Ewigkeit hinaushalten. Denn schon jetzt droht ihnen ja in vielen Bereichen die ganze Karre auch um die Ohren zu fliegen.
Stefan, eine Frage. Oder?
Dimitri? Ja, sag.
Du hast von was Zersetzungstendenzen in der russischen Gesellschaft gesprochen? Meinst du, ja, wir können auf eine Revolution von unten hoffen? Oder?
Nein, wir können auf keine Revolution von oben hoffen, aus ganz unten. Konkreten Gründen. Und wir können, auf keine Revolution von unten hoffen, aus vielen konkreten Gründen. Du wirst in Russland keine Revolution erleben. Ja. Du wirst je nachdem, wie lange man Russland diesen Krieg gegen die Ukraine noch führen lässt, fortschreitenden Zersetzungsprozess erleben.
In die einzelnen Republiken.
In was auch immer.
Wir werden das sehen.
Dimitri.
Ja, ist ja, glaube ich, auch ganz gut für einen Podcast, wenn man hier unterschiedlicher Meinung ist. Ne? Mich stört an allen Diskussionen über russische Schwäche. Man kann nicht bei einem Boxkampf immer nur über die Schwächen des einen Boxers diskutieren. Ja, man sollte sich nicht selbst belügen. Ja, die andere Seite hat aber auch Probleme. Zieht nicht die Schlussfolgerung, dass Russland unweigerlich nach Naturgesetz diesen Krieg verlieren wird, sich zersetzen wird, das Problem sich irgendwie von alleine lösen wird, dass die Probleme haben. Ja, die sind seit 2 Jahren in einem Krieg, natürlich haben die Probleme. Bei den Ukrainern ist auch nicht alles rosig. Im Westen ist auch nicht alles aus Gold. Ja, das möchte ich nur immer so das dazu sagen. Nicht, dass irgendwie der Eindruck entsteht, ja, hier die Russland-Watcher, die erzählen doch einmal die Woche, wie Russland bald zusammenbricht oder sowas, weil Zersetzungserscheinung hier und Revolutionen in Baschkortostan oder Demonstrationen da. Ja, wir sind halt die Russland-Watcher, wir reden halt viel über Russland, über deren Probleme auch und Schwächen und so. Ne? Aber die Gegenseite hat auch Probleme. Also die Ukraine hat zum Beispiel Mobilisierungsgesetz diese Woche jetzt beschlossen. Ja, da gibt es auch Themen.
Dimitri, du hast ganz hervorragend zusammengefasst und hier auch nochmal klargemacht, wie wir verstanden werden wollen. Also ich fühle mich da überhaupt nicht in irgendeinem Widerspruch zu dir, denn Thomas, auch nochmal in Bezug auf dich, ob wir auf irgendetwas hoffen können, was mit dem Buchstaben R anfängt und Evolution weitergeht, dann sage ich hier auch noch einmal Russland bezogen, nein, das ist nicht die Aussage. Dieser Zersetzungsprozess, diese Abwärtsspirale, die sehe ich nicht in einem Bezug dazu, ja, Russland ist ja so und so auf dem absteigenden Ast, die Ukraine wird schon gewinnen. Nein, Russland kann durchaus diesen Krieg auch noch gewinnen, was nichts daran ändert, dass diese Abwärtsspirale nichtsdestotrotz weitergehen wird. Ja, also das ist die Frage, wen Russland alles in diesen Abgrund mit hineinziehen kann. Und wenn wir über Schwäche reden, wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen, unsere Schwäche weiterhin in den Blick zu nehmen. Ich meine, wir haben es mit Schröder ja hier schon getan. Schröder ist ein Sinnbild unserer Schwäche, unserer Unfähigkeit, unserer Arroganz und unserer Dummheit.
Was kam denn diese Woche mit Steinmeier raus? Habt ihr das verfolgt?
Das habe ich.
Da kam da irgendwas wirklich Neues raus? Verbindung? Also nicht, dass das für uns das jetzt irgendwie überraschend wäre oder so, aber was kam da ganz konkret raus? Wisst ihr das?
Ich habe den Artikel leider nicht gelesen. Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, dass halt aus dem engeren Kreis von Steinmeier der dann doch Geschäfte mit Russland gemacht hat, irgendwie so. Also der Bingener hat sich auch kurz zu Wort gemeldet. Der hat ja mit seinem Kollegen, dessen Name jetzt gerade nicht einfallen will, dieses Buch Moskau Connection geschrieben und meinte auch, die Person, die da prominenter in dem Artikel genannt wird, über die haben die auch schon ein Buch geschrieben. Also Steinmeier scheint wohl durch seine Aktivitäten in Russland dann auch dem einen oder anderen geholfen zu haben, da Geschäfte zu machen. So verstehe es ich, aber ich habe den Artikel leider nicht gelesen.
Markus Wiener ist der andere.
Ja.
Genau, okay, gut.
Sehr schade, dass wir Markus Pölking heute nicht dabei haben, den wir ja speziell auf dieses Thema hätten auch ansetzen können. Aber ich möchte die aus der Not eine Tugend machen und an der Stelle sagen, interessiert mich gerade nicht mit Steinmeier. Ja, es interessiert mich gerade nicht, diese Aufarbeitung mit diesen Sachen. Damit können wir uns beschäftigen, wenn wir da Zeit dafür ist. Im Moment haben wir immer noch hier eigene Schwäche, wenn ich nochmal zurück dazu darf und in Verbindung mit den USA. Marc Reicher spricht in seinem neuen Podcast davon, dass wir es hier mit den Angstzwillingen zu tun haben. Sullivan und Plötner. Ja, der eine Berater von Biden, der andere Berater von Scholz. Und da ist ganz viel Verantwortung für das Desaster, in dem wir uns gerade befinden. Und da ist ganz viel Handlungsbedarf für eine andere Politik in der BRD. Wir haben hier 3/4 Unterstützung für die Ukraine, für die militärische Unterstützung für die Ukraine aus der BRD. Und diese 3/4 Unterstützung in der BRD sind eine Leistung. Sind eine Leistung, die diese Republik hinbekommen hat, nach diesem ganzen Angstmachern und Selbstabschreckern. Angefangen bei Gerhard Schröder. Und jetzt bis hin zu Stegner, Mützenich, Scholz, Plötner, you name it. Und ich finde, dieses Momentum ist gerade auszunutzen, denn gerade, Dimitri, was du ja sagst, am meisten leidet die Ukraine darunter. Wenn sich irgendwelche Leute hier hinstellen, oh, irgendwas war da in der Uckermark, irgendein Kommentar, oh, wir sind müde von diesem Krieg. Ja, wie runter kann man denn sein? Wir sind müde von diesem Krieg. Ja, diejenigen, die gerade am meisten unter diesem Ganzen zu leiden haben, sind die Menschen in der Ukraine und vor allem in Kharkiv. Das ist ja gerade Kharkiv. Was in Kharkiv passiert, demonstriert uns einerseits, dass Russland hier gerade waffentechnisch alles andere als abgeschrieben ist 2024. Das ist eine neue H-69-Rakete. 400 Kilometer Reichweite, ja, wunderbar. Dann kann man auch das Wärmekraftwerk in Kiew jetzt zerstören. Also das sehen wir ja gerade vor Augen, diese schreienden Situationen, Dimitri.
Haben wir eigentlich schon mal darüber gesprochen, ausführlich über diese 3/4 Zustimmung und so weiter? Vielleicht, wo Markus Benzmann hier war, da haben wir, glaube ich, das kurz mal angerissen. Ich würde das gerne besprechen. Also ich hau mal eine krasse Meinung raus. Kennt ihr so Umfragen, die eine sozial erwartbare Antwort provozieren? Sowas wie, bist du dafür, dass Schwache geschützt werden oder so? Sollten alle Armen Essen kriegen oder sowas, ja? Die Frage, ob wir die Ukraine unterstützen, da steckt nicht drin, was wir dafür aufgeben müssen. Erst wenn es konkret wird, ja, okay, wie viel Milliarden darf es kosten? Wie viele deutsche Soldaten müssen dafür sterben? Wie viel Wirtschaftswachstum kostet uns das? Zu was für einem Preis müssen wir dann Stromrechnung, Gasrechnung, ja, bezahlen? Bei der Frage, sollen wir die Ukraine unterstützen? Das ist so diese Frage, sollte es in der Welt gerecht so gehen? Ja, da sagen sie dann, natürlich ja. Es kann gut sein, dass du genau dieselben Leute fragst, okay, Beitrag zur Rüstung, also Verteidigungshaushalt auf 4%, von 2 auf 4% oder von 1,5 auf 4, was dann notwendig wäre, wenn du die Ukraine vielleicht ernsthaft unterstützen müsstest, Bündnis eingehen, Risiko-Sharing, also 1:1, deutsche Flieger über Ostukraine, um die Kinjals abzuschießen, da sagen sie dann aber nein.
Nee, ja, also nein, Dimitri, das ist jetzt aber, das ist unlauter von dir, weil das ist at random zusammengewürfelte Szenarien. Wenn du sagst zum Beispiel 4% Erhöhung des Bundeswehretats, darum geht es doch bei der Ukraine-Hilfe gar nicht. Du müsstest im Moment lediglich den Verkauf von Taurus freigeben. Das kostet dich gar nichts.
Ja, natürlich kostet das nichts. Aber guck mal, was ich meine ist, die Leute äußern ihre Meinung, wie sollen sie unterstützen? Da steckt nicht drin, wie. Und diese Meinungsumfragen, die sind dann auch nicht viel wert. Man kann nicht sagen, ja, 3/4 der Deutschen sind für eine bestimmte Politik, für die Taurus oder sowas. Das steckt nicht drin.
Sie sind das wert, was solche Umfragen immer wert sind, nicht mehr und nicht weniger. Sie sind Stimmungsbilder. Und wenn du generell sagst, dass wir uns jetzt gesellschaftlich zu sehr von Stimmungsbildern leiten lassen, dann lasse ich mich auf den Diskurs ein. Wir reden
nee, da sage ich nicht. Warte
mal. Aber hier an der Stelle würde ich erstmal sagen, nein, wir haben 2024. Wir befinden uns in einem anschwellenden Wirbelwind des großen Propagandajahres 2024, wo ganz viele Geschütze aufgefahren werden. Das ist jetzt, ja, Schröder ist doch eins dieser Geschütze, dieser selbstmobilen Geschütze, was auch wieder propagandistisch aufgefahren wird. Und darin zu sagen, dass du in Deutschland ganz klar eine 75-prozentige generelle Zufriedenheit, Unterstützung für die Ukraine militärisch hast, das ist ein Stimmungsbild. Und das ist wichtig.
Was ich sage ist, diese 75%, da glauben die Leute zu antworten auf die Frage, sollte Böses in der Welt bestraft werden? Sollte Putin der Böse bestraft werden? Da sagen sie ja. Wenn du das alleine schon daran koppelst, Wehrpflichtwiedereinführung, dann würde die Zahl schon ganz anders aussehen. Ja.
Ich mache es jetzt erstmal nur in Richtung aller anderen Themen, die du ansprichst. Entschuldigung. Alle anderen Themen, die du ansprichst, sind ja vollkommen legitim und auch wichtig und auch kontrovers. Aber was ich meine, ist die Ausweitung der militärischen Unterstützung der Ukraine. Okay, jetzt wird wieder eine neue Patriot-Batterie geliefert. Wunderbar. Das ist eine Reaktion, das ist sowohl handfest als auch ein Zeichen, wunderbare Win-Win-Situation für die Komfortzone der deutschen Politik. Aber, ganz leicht und ganz abgedroschen, altes Taurus-Thema mal wieder. Wir sehen doch ganz genau, dass die Weigerung, Taurus zu liefern, in einem direkten Kausalzusammenhang damit steht, dass jetzt dieser Krieg in eine Richtung eskaliert, in die er nicht eskalieren müsste. Nämlich die Angriffe auf russischem Territorium, die vollkommen legitim sind, für die die Ukraine sich bei niemandem erklären oder verantworten muss. Aber wir haben sie und sie sind eine weitere Eskalationsstufe, die nicht notwendig gewesen wäre, wenn man mit Taurus sehr zielgenau, hochpräzise weiterhin die Verbindungswege und die Logistik ins Ziel hätte nehmen können. Und die kann man nicht ins Ziel nehmen, weil Scholz. Und diese 75% Stimmungsbild zeigen mir, dass nicht irgendeine Furcht vor einer demokratischen Abstrafung Scholz daran hindert, das zu machen, sondern andere Gründe. Entweder seine Washington-Connection mit Plötner und Sullivan oder irgendwie im Hintergrund hat er seine Gremlin-Muppet-Show mit Mützenich und hier Stegner rumlaufen, was weiß ich, Dimitri.
Ja, ich halte einfach mal dagegen, damit wir diskutieren können. Und auch, weil ich dem nicht so ganz zustimmen kann. Bin gespannt, was Andreas morgen sagt. Der kennt sich zur SPD gut aus. Vielleicht kennt Scholz aber die Deutschen besser als wir. Ja. Und vielleicht weiß er, dass sie im Grunde zwar sagen, wir sollen die Ukraine unterstützen und so weiter, aber in Wirklichkeit wollen sie ihre Ruhe. Vielleicht. Ja. Und ja, weil mir das im Grunde egal ist, warum, aus welchen Gründen er falsch handelt, biete ich mich an für die Vertretung dieser Position, weil wir werden es eh nicht rausfinden, warum er sich dafür entschieden hat, diese Strategie zu fahren. Und ich finde, diese These ist auch wert, verteidigt zu werden, weil ist auch nicht unwahrscheinlich, nicht unmöglich.
Nee, wunderbar. Wir werden es im Lauf der Zeit ja sehen, wenn wir immer näher an die nächsten Bundestagswahlen herankommen. Also insofern das sind Meinungen, die wir hier hinstellen und finde ich gut, dass du diese da insofern polarisierst, dass man beides im Blick haben muss. Vollkommen richtig.
Ja. Kannst du dich noch erinnern, wo Markus Benzmann bei uns war? Der letzte, allerletzte, die allerletzte Frage, die ich an ihn hatte, ne, mit Westbindung und so weiter, da ging es ja auch so, ne, warum macht das die CDU nicht? Und vielleicht ist einfach die Antwort, die wir nicht wahrhaben wollen, ist, weil die Deutschen das nicht wollen, weil das nicht zieht. Vielleicht
Groß,
hat Merz da Umfragen machen lassen und weiß das besser. Weiß ich nicht.
großartig, dass du das ansprichst. Wunderbar. Denn nochmal Zitat hier Hinweis auf Marc Reicher. Er spricht von einem internationalen Suizid der konservativen Parteien. Denn das siehst du ja nicht nur in der CDU, CSU. Ich halte es also insofern nicht für ein genuin deutsches Phänomen. Wenn du so willst, wahrscheinlich für ein westliches Phänomen, um dieses Wort hier mal zu benutzen. Und hier passt es, finde ich, auch durchaus, dass wir in den westlichen Demokratien überall sehen, wie sich die konservativen Parteien in so einen Selbstmord begeben. Ja, wir sehen es bei den Republikanern in den USA, wir haben es in Frankreich gesehen, in Großbritannien haben wir das gesehen und ja, das ist die Frage, ob genau dieses Symptom, ja, wie dieses Symptom zu erklären ist. Also warum? Ich habe damals ja die Frage gestellt, warum macht die CDU das? Beziehungsweise warum macht sie das nicht hier, diese Partei der Westbindung? Warum macht sie das nicht? Aber ich glaube, an der Frage werden wir einfach weiter arbeiten müssen. Wir haben nämlich auch mal jetzt hier wieder Lektüre. Thomas, erzähl uns was von Kämpferinnen. Du hast gerade einen Roman in Arbeit. Ja, es war ein Roman, ist richtig?
Ja, ein etwas ungewöhnlich für mich, dass ich mal einen Roman lese, weil ich meistens Sachbücher lese, aber eigentlich müsste ich auch mal viel öfters Romane lesen.
Daher meine Nachfrage auch hier. Es ist so ein Roman, er trägt den Titel Kämpferinnen, ist von einer ukrainischen Schriftstellerin und führt uns zurück in die Welt des Maidan.
Genau, nicht nur, aber auch, und das war das Überraschendste, dass es halt nicht nur der Maidan ist. Also die Autorin Olena Sacharchenko, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, siedelt halt einen Roman einerseits an den 19. Februar 2014 auf dem Maidan, wo es ja drunter und drüber gegangen ist, wo die Hauptfigur Katja ihren Sohn eigentlich zur Schule bringen wollte, den dann verliert und ihn wiederfinden will. Der Roman springt aber auch immer wieder zurück in frühere Zeiten, wie Katja noch neu nach Kiew kam, in ganz an ganz abgeratzten Gebiet da in Kiew, in einem Stadtteil nicht aufwächst, ist falsch gesagt, sie war glaube ich schon erwachsen, aber wo auch ein bisschen so die Sowjet-Tristesse nochmal dargestellt wird, auch anhand der Familie der Mutter, der Hauptfigur, die Familie so in die Großvatergeneration ist zerstritten, weil die einen beschimpfen die anderen als Banneristen, die anderen beschimpfen die einen wiederum als Verräter und korrupte Leute. Also wird auch die Geschichte der Ukraine, der Familie so ein bisschen dargestellt. Und einerseits geht es um den Maidan, um dieses Chaos, wahrscheinlich einfach darzustellen, was da los war, ist was. Ich habe es noch nicht ganz durch, ich habe erst 2/3 geschafft, aber bis jetzt ist es schon wirklich sehr, sehr spannend. Man kriegt so mal einen Eindruck, ich denke mal, das wird alles handfest recherchiert sein, was die Frau da schreibt, wie es da auf dem Maidan los war, was da für ein Chaos war. Sie redet dann von Berkut-Leuten und Tituschki. Was schön ist, im hinteren Teil des Buches werden verschiedene Begriffe wie Berkut, Tituschki auch erklärt, was es überhaupt ist, weil nicht alle Begriffe sind ja den Deutschen bekannt. Und ja, es ist wirklich spannend erzählt und ich mag es ja sowieso immer, wenn man nicht chronologisch runtererzählt, sondern mal hin und her springt in den Zeiten und auch früher auf andere Ereignisse kommt. Dann geht es natürlich um 2004, glaube ich, um die Wahl. Dann geht es um den Sprachenmaidan 2012 mal kurz. Da gab es ja mal Proteste, als man vorhatte, Russisch als Amtssprache zu akzeptieren, wenn die Bevölkerung, die russischsprachige Bevölkerung über 10% ist in einer Region, wo es ja auch starke Proteste in Kiew gab. Also insgesamt ein wirklich spannend geschriebenes Buch. Kämpferinnen heißt es. Das heißt, es ist wirklich nur ausschließlich aus der Sicht von Frauen erzählt. Männer kommen auch vor in dem Buch, natürlich, aber nicht als Hauptfigur, sondern eher nur als Nebenfigur. Also spielt noch eine zweite Frau eine große Rolle, die heißt Witka. Das ist eine Freundin von Katja, die sie immer wieder trifft, die auch ein sehr verrücktes Leben hat, die immer quasi Ehemänner hatte. Also ich bin jetzt beim dritten, ich weiß nicht, ob im Roman noch ein vierter dazu stößt, dass sie von einem Mann zum nächsten hüpft und sich da irgendwie durchhängt und hofft, ich bekoche ihn und helfe ihm und dann sorgt er auch für mich, so diese alten Traditionen, Frau am Herd ist da so ein bisschen noch drin, aber die sich auch dann irgendwie davon lossagt, glaube ich. Es ist wirklich ein Sammelsurium von interessanten Ideen, von der ukrainischen Geschichte, von Frauen in der Ukraine, von Maidan, der ganz wichtig ist. Also Victoria Nuland kommt da irgendwie nicht vor und die 5 Milliarden auch nicht. Also es ist wirklich bis jetzt so nach 2/3 wirklich ein wirklich toller Roman. Liest sich super flüssig und ist sicher für Leute, die sich immer interessieren, was da los war und jetzt keinen Bock haben, ein Sachbuch zu lesen, wo ich, das ist mir zu trocken, ist das wirklich ein guter, schöner Einstieg, um mal richtig in die ukrainische Geschichte einzutauchen und mal so ein Gespür dafür zu bekommen, was war denn da los damals auf dem Maidan? Was ist denn da alles passiert? Ja, also ich bin bisher wirklich sehr, sehr angetan von dem Buch. Hat mir wirklich bis jetzt sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das letzte Drittel wird mir auch noch sehr viel Spaß machen zu lesen. Das ist wirklich ein toller Roman.
Und dann kommt im Anschluss auch deine Rezension dazu.
Selbstverständlich. Unverzüglich.
Da freuen wir uns schon sehr drauf, dass Thomas uns dann hier ein neues Buch auch bei X-Twitter näher bringt. Ihr könnt ihn auch auf seinem Blog verfolgen. Sagst du nochmal, wo wir dich da finden?
Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, wie der, ich glaube, literatur-osteuropa.blog war der, oder was?
Ich glaube, ja.
Literatur-osteuropa.blog ist der Blog, aber ihr könnt auch auf meinen Twitter-Account gehen. Thomas Lörs, findet ihr mich mit EU geschrieben, der Nachname. Da habe ich auch eine Verlinkung im Profil.
Vielen Dank für die Vorstellung des Romans Kämpferin. Sacharchenko war der Name der Autorin.
Mit Alexander Sacharchenko hat die aber nichts zu tun, oder? Der Separatist aus Donetsk. Alexander Sacharchenko.
So spontan würde ich sagen, nein. Aber ich denke nicht.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist auch, glaube ich, kein unüblicher Name, oder? Der Krieger Sacharchenko.
Ich habe ihn noch nicht so oft gehört.
Ja? Und was liest du als nächstes, wenn du es durch hast?
Was soll ich euch sagen?
Ja. Warte mal, du wolltest irgendeinen Schrott lesen.
Oder? Ja, den Heribert Prantl muss ich mir danach
machen. Ach Leute, ja, der Prantl.
Und ich freue mich schon auf den Verriss.
Ich glaube gar nicht, wie ich den geliebt habe früher. Aber auch Habermas. Auch wenn ich Habermas, obwohl das eine andere intellektuelle Liga ist natürlich. Ne?
Mhm.
Aber Prantl habe ich alles gelesen. Mhm. Dass der jetzt so... Wie soll ich sagen, falsch abgebogen ist, moralisch völlig versagt hat.
Ja, es
die Amerikaner haben doch diesen Spruch, ne, wenn das Wasser zurückgeht, sieht man, wer ohne Badehose gebadet hat, ne? Ja, Leute, Prantl steht ohne Badehose da, ey.
Ich glaube, das Schwierigste an dem Buch wird für mich selbst zu verstehen, wieso er so denkt. Ob das jetzt alte Denke ist von früher aus der Sowjetzeit, wo man einfach nur im Blocksystem denkt, das ist halt alles Russland da drüben, oder zu sehr noch, er ist ja noch die Generation, wo die Eltern den Krieg bewusst erlebt und vielleicht auch mitgeführt haben, dass er da noch Traumata mit sich rumträgt und Gottes Willen kein Krieg wieder.
Ja, genau, dieses, man muss den Krieg dolle genug verhindern wollen. Krieg ist das Schlimmste, und wenn man ihn verhindert, ist man moralisch maximal richtig.
Mhm.
Und alles andere verliert dagegen. So habe ich es grob verstanden, aber ich habe ja auch vor einem Jahr ungefähr entschieden, dass ich ihn boykottiere und nie wieder lesen werde. Deswegen weiß ich es nicht mehr genau.
Ja, und weißt du, was der Gipfel, ich habe es Stefan schon im Vorgespräch erzählt, weißt du, was der Gipfel der Unverschämtheit dieses Buches ist? Soll ich schon mal sagen, ich habe es nur quer gelesen, so ein bisschen drüber, aber er zitiert Serhii Jardan.
Den lese ich gerade.
Aus der Rede, wo er im Frankfurter Paulskirche da den Friedenspreis des deutschen Buchhandels oder was war es bekommen hat. Und ich habe Himmel über Kharkiv gelesen von Jardan. Und ich glaube, der hat da einige sehr, sehr unhöfliche Wörter über die Russen gehabt. Und erzählt viel, wie stark er die Ukraine unterstützt und wie viel er Geld sammelt. Er ist ja bekannt. Hat sich ja, wie wir wissen es alle, vor kurzem noch eingeschrieben, dass er auch noch kämpfen wird, könnte. Und dann kommt Brandl daher und zitiert ihn für sein Friedensgedöns. Ich glaube, der Serhii Jardan wird ihm eins husten, wenn er das wüsste. Aber ich muss noch wirklich mal genau durchlesen, das Buch, und genau lesen, was er da denn jetzt von ihm zitiert. Ich habe es nur so quer mal irgendwie gesehen, dass Jardan auf einmal vorkam.
Sag mal, was ist denn der Brandl beruflich mittlerweile noch, so gerade aktuell? Noch bei der SZ?
Privatier und Mr. Wichtig wahrscheinlich.
Also ist ja nichts mehr bei der
SZ? Kann ich dir nicht sagen, aber ich würde euch da beim Erstaunen vielleicht auch mal bitten, euch daran zu erinnern, dass wir diesen Reflex der deutschen Arroganz ja doch noch ganz nah an uns dran haben. Und für Prantl ist es doch wie für viele andere weitaus einfacher, in Richtung der Ukraine gute weinerliche Ratschläge zu geben, als dieses Wort der Kapitulation dorthin zu richten, wo es hingehört, nämlich nach Moskau. Ich weiß nicht, ob die alle mal Tokotronic gehört haben. Kapitulation, das schönste Wort der deutschen Sprache. Kann ich nur empfehlen. Ganz hervorragendes Gedicht. Großartig. Ganz tief in der deutschen Seele. Und ja, wenn die deutsche Seele aber Angst hat, dieses Wort nach Moskau zu tragen, dann sollte man vielleicht besser schweigen und tief durchatmen, bis 7 zählen und hoffen, dass die Panikattacke irgendwann vorbeigeht. Oder halt gleich psychiatrische Hilfe aufsuchen. Denn ich halte es von Prantl für eine Unverschämtheit, mit Jardan zu kommen. Aber eine Unverschämtheit, wo ich mich dann schon wieder damit abdrehe, dass die Dummheit darin sogar noch größer ist als die Unverschämtheit. Die Unkenntnis, ja. Also er scheint Jardan ja nicht zu kennen.
Wie gesagt, ich lese das Buch mal sehr genau und sehr detailliert durch und werde am Ende auf jeden Fall, ich vermute, dass es vielleicht eine sehr lange Rezension sein wird. Da möchte ich wirklich einen genauen Blick drauf werfen und nicht zu unfair sein, aber schon klar mal erzählen, wie wirkt so ein Buch auf einen Menschen, der absolut pro hinter der Ukraine steht. Das ist der Antrieb, warum ich dieses Buch lese.
Vielleicht könntest du ja eine der wundervollen Ukrainki gewinnen, auch dieses Buch mit dir zu lesen und dann in ein bis zwei Teilen genau diese Emotionen und Argumentationen einzufangen, die solch ein Werk bei jemandem hervorruft, der ganz klar auf der Seite der Ukraine steht und sie mit allem unterstützt in diesem Krieg gegen den russischen Wahnsinn.
Das klingt nach einer guten Idee.
Russland haben wir heute, diese Woche nicht so viel, ne? Reden wir noch über die Mobilisierung der Ukraine? Oder vielleicht über die Ukraine generell? Zum Beispiel Aristowitsch mal wieder.
Heute nicht mehr. Da werden wir nämlich langsam mal zum Abschluss kommen. Die Mobilisierung sollten wir aber vielleicht bei einer der nächsten Watch auch hier besprechen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Das Thema ist ja noch lange nicht geklärt und abgeschlossen. Es wurde ja jetzt ein erstes Gesetz verabschiedet, aber die Frage der Rotation und Demobilisierung ist bisher ungeklärt. Das soll in einem separaten Gesetz jetzt geklärt werden. Vielleicht könnte Markus Pöking da auch sich ein wenig umtun, denn er hat, glaube ich, da auch die besten Einschätzungen zu.
Ich würde gerne zum Abschluss dann aber doch noch ein paar Worte über die Front in der Ukraine verlieren. Einerseits hat ja Syrskyj, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, sich vor kurzem zu Wort gemeldet. Kyiv Independent hatte berichtet, dass er halt sagte, die Lage an der Ostfront hat sich deutlich verschlechtert in den letzten Tagen. Es sieht nicht besonders gut aus. Gut, das verreden wir schon seit Wochen, dass es nicht gut aussieht, dass die Munition zur Neige geht. Dass jetzt halt auch das warme und trockene Wetter kommt den Russen zugute, dass sie mit ihren Panzern halt recht gut vorrücken können. Es gibt wohl in den Gebieten Bachmut, Liman und Prokowsk wird wohl recht gut, können die Russen wohl gut, ganz gut vorstoßen, und man versucht mit Händen und Füßen sich natürlich zu wehren. Dieser Woche in der Zeit ist ein Artikel erschienen von Olivia Cortas, die war jetzt an der Front und hat darüber einen Artikel geschrieben, und die beschreibt, ja, die Menschen haben wenig Munition, die Soldaten, die ukrainischen, sie versuchen sich zu wehren. Sie sagen halt, an einer Stelle zitiert sie da einen Soldaten, der sagt, wir konnten früher vielleicht 5, 6 Mal am Tag schießen, jetzt 2, 3, glaube ich, und die Geschosse sind recht ungenau. Das heißt, man kann 2 mal, 3 mal schießen und muss halt immer neu justieren, und bei 6 Schießen, dann kann man den Panzer auch irgendwann mal gut treffen. Bei 2, 3 Schüssen wird das immer schwieriger. Das heißt, es fehlt natürlich hier und da an Munition. Man muss aber auch sagen, die Ukraine bereitet sich ja auch auf die zu erwartende Großoffensive oder Neuoffensive der Russen, die ja für Ende Mai, Juni angekündigt ist oder vermutet wird, vor. Das heißt, es werden Gräben ausgehoben an 3 Stellen. Es werden diese, wie heißen die, Metallbetonteile, mit denen man dann die Panzer aufhalten möchte. Also man gräbt
Machen
Dachenzähne, man gräbt sich schon fest, um es den Russen so schwer wie möglich zu machen, und hofft halt, dass die USA liefert, weil diesen Satz von Zelensky sehe ich irgendwie relativ oft, diese Geschichte, wenn die USA uns nicht hilft, dann verlieren wir den Krieg. Also irgendwie ein bisschen so aus dem Osten nichts Neues. Irgendwie die Front ist irgendwie weiterhin schwierig zu halten. Man kämpft, wie man nur kann, aber noch hält es. Und man bereitet sich halt auf eine Offensive vor und versucht, soweit es möglich ist, das verhindern oder abschwächen zu können, wenn es dann losgehen sollte. Das wollte ich nur noch kurz am Rande noch erwähnen, weil irgendwie ist es auch wieder nichts Neues. Wir reden seit Wochen immer nur davon, wie schlecht es läuft. Das ist natürlich auch manchmal irgendwann kein Neuigkeitswert mehr.
Ja, um das hier noch einmal dann auch abzuschließen, ich gebe dir im Grunde genommen recht mit dieser Skizze des Frontgeschehens, auch mit der Einschätzung, dass wir im Osten nichts Neues oder auch im Süden nichts Neues Spirale sind. Allerdings, wir haben Parität an der Front gerade und die Ukraine bezahlt diese Parität mit einem sehr hohen Preis. Die Ukraine demonstriert gerade, dass sie auch in sehr, 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 sehr kritischer Verfassung, von der ja die Artilleriemunition eines der wichtigsten Themen ist, in der Lage ist, diese Parität aufrechtzuerhalten. Und was die russische Offensive geht, das hatten wir ja hier auch schon ein, zweimal angesprochen, Das ist so ein waberndes Gespenst von dem ausgehend, was die Russen ja jetzt schon machen, nämlich anrennen. Also wir hatten Bachmut, wir hatten Avdiivka und jetzt soll bis zum 9. Mai unbedingt Chasiv Yar eingenommen werden. Und das ist die Parität der Front. Das ist der Preis, den die Ukraine jetzt gerade dafür bezahlt. Und das ist auch das, was wir heute besprochen hatten, was man auch mit weitaus weniger Eskalation und weitaus weniger Opfern weitaus gewinnbringender haben könnte. Dann schließen wir für heute Abend. Ganz liebe Grüße noch einmal an Markus Pölking und mein Hinweis auf das Gespräch von Nabokov und Pölking zu Gerhard Schröder noch einmal, wer sich unsere Feature Watch anhören möchte. Ihr findet uns auf Ex-Twitter, auf unserem YouTube-Kanal. Es wäre sehr nett von euch, wenn ihr da auch kommentieren und liken würdet. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns spätestens in einer Woche wieder, wenn wir uns zur nächsten Watch versammeln. Macht es gut und bis dann.